Ja, herzlich willkommen in die Quarantäne von zu Hause für zu Hause sozusagen. Eine Folge Männerkitsch, die sich anfühlt wie aus einer anderen Zeit. Denn wir haben sie aufgenommen, bevor so Veranstaltungen alle abgesagt wurden. Und man hört jetzt also in dieser Folge ein Publikum, das live dabei war bei der Aufzeichnung, lachen und klatschen und jemand wirft was runter. Und das sind Geräusche, die mir zumindest in den letzten Tagen doch sehr fremd geworden sind. Deswegen hoffe ich, sie geben euch auch so ein bisschen wieder gute Laune in die freiwillige Isolation. Und außerdem hatte Max draußen auf der Jagd nach Klopapier, vermute ich, eine Idee, die er mir als Sprachnachricht geschickt hat. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten.
Ey, Ansgar, ich habe eine brillante Idee. Es sind ja jetzt gerade alle in Quarantäne, genau wie wir. Und wir könnten einfach schon nächste Folge wieder... Sekunde, hier fahren gerade Autos an meiner Quarantäne vorbei. Wir könnten einfach die nächste Folge schon nächsten Samstag direkt wieder hochladen. Dass wir praktisch die Leute zu Hause mit unseren Stimmen warm halten. Warm halten ist furchtbar. Kannst du es rausschneiden? Ganz toll glücklich machen und dafür sorgen, dass sie sich weniger langweilen. So nämlich. Also, schneid es mal kurz zusammen, dass meine Sprachnachricht irgendwie klug, aber auch entschieden sich anhört und nicht so, als wäre ich gerade draußen, weil das geht wirklich gar nicht.
Herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert.
Mein Name ist Ansgar Riedeser.
Und wir sind hier live in Leipzig und du wolltest gerade was sagen.
Richtig. Ich wollte gerade kurz erklären, falls es jemand nicht weiß, weil ich sehe ein paar neue Gesichter, die, glaube ich, letztes Mal nicht dabei waren. Das ist eigentlich ein Podcast-Format und wir zeichnen das auf. Und ihr seid immerhin dabei als Live-Publikum.
Ihr seid nur Statisten.
Ihr seid nur so dieses Gelächter vom Band, was wir dann später dazu einspielen.
Ich kann ja mal anfangen. Stichwort Corona. Das geistert hier ja auch so ein bisschen rum. Ich habe allerdings trotzdem noch eine Geschichte, die ich ganz gern so zum Warmwerden erzählen wollte. Und zwar war ich letztens bei Edeka am Samstagabend und es war höllenvoll. Und ich hatte zwei Aufgaben. Ich wollte gerne einen Einkaufskorb finden und ich habe Hummus nicht gefunden. Es war ausverkauft, neben Klopapier und Nudeln. Alle Menschen wollten Hummus haben. Und ich habe schon beim Reingehen, stand in so einem Regal ein einsamer Einkaufskorb, wo Hummus drin lag und Brombeeren. Und dann bin ich ein bisschen rumgelaufen, habe so sehr suchend mich umgeschaut und bin dann nach 4 Minuten oder so wieder zurück zu dem Regal gelaufen und der Korb war immer noch da. Und dann dachte ich, ja, okay. Hab Brombeeren rausgenommen, hab den Korb mit dem Hummus genommen und hab schon, als ich den Korb angehoben habe, gemerkt, peripher, wie sich so eine Person in meine Richtung bewegt. Also habe ich dann natürlich mich so ganz schnell weggedreht und bin losgelaufen mit dem Korb und habe aber den großen Fehler gemacht, mich nochmal umzudrehen und habe dann wirklich in die Augen von so einem Typen mit Schiebermütze geguckt, der so die Brombeeren in der Hand hatte und so hinterher geguckt hat, wie ich mit seinem Korb und Hummus das Weite suche. Ja, also Corona bringt irgendwie nicht das Beste im Menschen.
Ah, du hast ihn wirklich mitgenommen.
Ja, es gab kein Zurück mehr. Ich war irgendwie schon so 5 Meter weiter. Ich hätte unmöglich nochmal zurückgehen können. Ich hatte auch total Angst, dass er mir nochmal an der Kasse begegnet.
Ja, Liebe in Zeiten von Corona.
Ja, Halleluja.
Schön, und mit dieser motivierenden Geschichte starten wir richtig in unseren Podcast. Wir haben... Ja. Gleich für den Anfang, bevor wir dann uns richtig dem Buchmessen-Spezial widmen, eine kleine Rubrik, die Männlichkeit der Woche heißt, was nicht so viel Sinn macht, weil der Podcast zweiwöchentlich erscheint. Aber wir machen ja immer zwei.
Das ist mir auch letztens auf. Aber Männlichkeit der zweiten Woche klingt irgendwie auch nicht so geil.
Ja. Aber jedenfalls unabhängig davon, ob die Rubrik Sinn macht oder nicht, machen wir sie trotzdem.
Ja.
Und das ist immer eine Sache, die mit Männlichkeit verbunden ist, sinnvoll oder nicht, die uns aufgefallen ist. Und wollte nämlich, eigentlich war meine Männlichkeit der Woche Skat, weil mir aufgefallen ist, dass fast immer, wenn ich in meinem Leben mit Skat in Berührung gekommen bin, war das von Männern. Entweder von meinem Opa und meinem Onkel, gegen die man nicht spielen will, weil die zu gut sind, oder von dem Nerd-Gruppe in unserer Schule, die, glaube ich, sich einfach weil sie keine Computerspiele spielen konnten in der Schule, sind sie irgendwann ausgewichen auf eine Skat-Runde, die so sehr fest jede Pause Skat gespielt hat. Dummerweise sitzt heute im Publikum die einzige Freundin, die ich habe, die Skat spielt, die mir auch mal versucht hat, vergeblich Skat beizubringen. Von dem her ist es ein bisschen konterkariert heute Abend, aber das muss man ja keinem sagen.
Ja, ich kenne auch so Skat-Menschen, da sind vor allem immer diese komischen Begrifflichkeiten hängen geblieben. So Bauer oder Oma oder es sind so sehr geschlossene Sachen, wo man von außen einfach nur sehr verwirrt ist, wenn man sich das dann anschaut.
Ja, da kommt man nicht rein.
Da kommt man überhaupt nicht
rein. Ich habe alles wieder vergessen, sofort.
Meine Männlichkeit der Woche ist, also ich bin ja mit dem ICE hierher gefahren und was ich schon sehr oft und ihr sicher auch schon oft erlebt habt, wenn man in den ICE steigt und dann sieht, wie so eine Gruppe von 4 oder 5 Männern mit einem Kasten Bier und so einem sehr breiten Lächeln, gern morgens um 7.30 Uhr, mit einem in den ICE steigt und die sitzen immer an diesen Vierertischen und trinken die ganze Fahrt über Bier und werden immer lauter und haben eine extrem schöne Fahrt. Das ist meine Männlichkeit der Woche.
Schöne Zugfahrten.
Ja.
Super. Und damit ersetzen wir jetzt die Buchmesse, indem wir 2 Bücher besprechen. Also gute Literaturkritik geht ja immer darauf auch ein, wie die Bücher gemacht sind und bemüht sich um ausgewogene Argumente und so. Das machen wir heute nicht, sondern wir haben uns 2 Bücher ausgesucht, an denen wir interessant fanden, was für eine Männlichkeitsrolle oder was für Männlichkeitsrollen da drin vorkommen und werden uns auf den Aspekt auch größtenteils beschränken. Also es ist keine profunde Literaturkritik, sondern es ist eigentlich eher
ein Stimmungsbild.
Genau, was erzählen uns diese 2 Romane, die wir uns ausgesucht haben, jeder einen über Männlichkeit?
Genau, du darfst anfangen.
Ich darf anfangen, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe mir ausgesucht einen Roman, der schon 2 Jahre alt ist. Der heißt Der endlose Sommer von Madame Nielsen. Kurz, um einzuführen. Es geht in dem Roman um eigentlich einen Ausnahmezustand, also um einen Sommer, der auf einem ziemlich großen, leicht heruntergekommenen Gutshof, wo sich ziemlich viele Figuren zusammenfinden. Also es geht, den Kern bildet so eine Familie mit einem Stiefvater, einer Mutter und 3 Kindern. Und dann kommen Freunde der Tochter dazu, dann kommen 2 portugiesische junge Künstler dazu, die sich da auch einquartieren. Figuren verschwinden, Figuren kommen wieder dazu. Es ist ein mit Absicht ziemlich unübersichtlicher Roman, mit sehr langen Sätzen, die teilweise über eine Seite gehen, aber wenn man das liest, kommt man in so einen, auch in so einen Sog rein, irgendwann, wenn man sich eingelesen hat, der dann sich eigentlich ungefähr so anfühlt, wie eben dieser so ein Sommer auf einem Gutshof, der irgendwie so gar nicht mehr endet. Das war die Einführung zur Autorin noch. Das ist eine in Dänemark, also ist aus dem Dänischen übersetzt, in Dänemark sehr bekannte Künstlerin, die früher Klaus Beck Nielsen hieß, also als Mann gelebt hat und ziemlich extreme Kunst-Performances gemacht hat. Also alles auch irgendwie in Bands gespielt und war ein paar Jahre lang Eigentum quasi einer Kunstfirma, wo dann ein Gremium immer entschieden hat, was er damals noch für Kunstprojekte machen musste, und dann musste er die machen, also irgendwie so in einem Anzug mit Aktenkoffer nach, ich glaube, Afghanistan reisen, um dort so die Demokratie zu werben, während dort, glaube ich, ein Krieg lief. Also das sind sehr extreme Sachen.
Ich finde gut, dass du in einer Band gespielt als erstes gesagt hast. Also ist das deutlich extremere.
Es ist extremer. Und dann hat irgendwann Klaus Beck Nielsen sich selbst in Form einer lebensechten Kopie beerdigt und dann ist Madame Nielsen entstanden. Er sagt in Interviews sehr salopp immer, oder sie inzwischen sagt in Interviews sehr salopp immer, dass sie als Frau leben will, weil sie zum einen im Kleid besser aussieht als magerer alter Mann und zum anderen seien alte Männer immer so verbittert und verbohrt und so, und das wollte sie nicht und deswegen lebt sie jetzt als Frau. Schön. Und schreibt als Frau in Dänemark und teilweise auch in Deutschland ziemlich erfolgreiche Romane und das ist eben einer davon. Mhm. Und jetzt kommt der unfaire Teil, in dem ich alles ausblende, was ich darin gut fand und über das Männerbild rede. Es gibt eigentlich drei Typen von Männern, die hier vorkommen. Also es ist erzählt aus der Sicht von einem Jugendlichen, der sehr schüchtern ist, sehr zurückhaltend, sehr blass, sehr weiß, ein bisschen kränklich. Eigentlich sind fast alle Männer ziemlich kränklich. Und so Männer, also so Jungs wie ihn, gibt es eigentlich viele. Also selbst wenn sie ein bisschen muskulöser sind, sind sie auf jeden Fall antriebslos und schwach und deprimiert. Mhm. Die zwei Ausnahmen, die es gibt, ist zum einen der Stiefvater, der so die Verkörperung von toxischer Maskulinität, wie wir sie auch schon teilweise in unserem Podcast besprochen haben, ist. Also der ist krankhaft eifersüchtig, er lebt auf viel zu großem Fuß, also er hat ein Reichtum geerbt und hat sich davon eben diesen Gutshof, auf dem der ganze Roman spielt, gekauft, kann den aber überhaupt nicht am Leben halten, weil er es einfach überhaupt nicht kann. Das Einzige, was er macht, ist mit dem Gewehr in den Wald zu gehen und zu tun, als würde er jagen, was aber irgendwie nicht klappt. Also manchmal bringt er einen Rebhuhn mit, aber meistens nichts.
Aber das hat er dann gekauft, das Rebhuhn.
Ja, wahrscheinlich. Das ist, hat sich aus Versehen vor ihm einen Herzinfarkt gehabt, vor seinen Füßen oder so. Und er ist also so, er setzt auch Detektive auf seine Frau an, nachdem er glaubt, sie hätte eine Affäre. Und er verabschiedet sich mit einem ziemlichen, mit der ziemlich explosiven Szene aus diesem Roman, in der er die ganze Familie mit vorgehaltenem Jagdgewehr in der im Wohnzimmer festhält, eigentlich, um rauszufinden, ob die Frau denn nun eine Affäre hat oder nicht, um es quasi aus ihr rauszukriegen, was nicht klappt, weil diese Mutter eigentlich die überlegene Figur ist, weil sie einfach immer, also das Einzige, was sie sagt, ist immer seinen Vornamen zu sagen und nicht zu reagieren. Das führt dann irgendwann dazu, dass er einfach verschwindet. Also er taucht dann einfach den Rest, also es wird gesagt, ja, dann war er weg und er taucht den Rest des Romans einfach nicht mehr auf.
Aber das ist auch so eine typische Superpower von Müttern, dass sie nur den Vornamen sagen müssen. Man weiß schon genau, was man falsch gemacht hat.
Alles. Und die zweiten Figuren, die eben nicht kränklich und irgendwie kaputt und blass und all diese Sachen sind, und da wird es dann für uns besonders interessant, sind eben diese beiden portugiesischen Künstler, also die irgendwann dazukommen, weil sie, also relativ zufällig, weil sie nach Dänemark getrampt sind, um sich Polarlichter anzugucken, und es ist nicht alles so logisch in diesem Roman. Die Autorin spielt auch so damit, dass es autobiografisch ist, das kann man, glaube ich, vorsichtig damit muss man sehr vorsichtig umgehen. Mhm. Es wird auch irgendwie innerhalb von ein paar Wochen geheiratet und so. Ich glaube nicht, dass das autobiografisch ist. Aber jedenfalls, die beiden portugiesischen Künstler sind die einzigen, die als richtig maskulin beschrieben werden. Und das auch oft. Also es wird oft gesagt, sie lachen maskulin, sie lachen sogar schamlos maskulin. Sie sind stämmig und mit so einem dunkleren Teint. Und sie sind männlich, wie es nur ein Südländer sein kann, steht im Roman.
Oh, okay.
Und das kommt so oft, dass man überlegen kann, ob das ironisch ist oder ob es tatsächlich so gemeint ist, weil eben alle Gegenfiguren, also so dieser Stiefvater, der eben also die Patriarchenfigur verkörpert, die aber völlig überfordert und unfähig ist, das sind die einen, und die jüngere Generation sind alle eben blass und kränklich, und der Erzähler ist eben angelehnt an Madame Nielsen selbst, da wird immer dazu gesagt, dass er vielleicht ein Mädchen ist, aber das noch nicht so genau weiß. Also so, er verlässt ja sogar dann diese Männlichkeit komplett. Das heißt, es gibt toxische, überforderte Patriarchen, zarte, bleiche junge Männer und eben starke südländische Machos.
Und hast du das Gefühl, das ist ein repräsentatives Bild unserer Gesellschaft?
Guck dich doch an. nee, habe ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass das sehr viele, also dass das eine Debatte abbildet, die schon lange läuft. Mhm. Ob jetzt diese Fragen, die wir uns auch immer wieder stellen, auch in der letzten Veranstaltung hier gestellt haben, was eigentlich Männlichkeit sein soll und was das, was es mit uns zu tun hat und ob wir das, wo wir das kritisieren können oder müssen, ja. Dass das quasi so konnotiert ist, dass das eben so diese schwächlichen, weißen, kränklichen Jungs machen.
Ja.
Während eben...
Und das ja auch auffallen würde, wenn sie jetzt schreiben würde, die extrem männlichen, schwächlichen, bleichen, dünnen Jungs, würde man ja erstmal als Leser oder als Leserin sich wundern, woher das jetzt gerade kommt. Oder es würde ja auch krass gegen die Gewohnheit gehen, die man vielleicht so hat, wenn man jetzt so eine Art von Beschreibung hört.
Genau, und das macht der Roman eben nicht wirklich. Also er geht nicht wirklich gegen Gewohnheiten. Mhm. Also es gibt zwar doch Frauenfiguren, die zentral sind für den Roman und die auch sehr dominant sind an einigen Stellen. Also gerade diese Mutter hat wird immer so als sehr kühl und aristokratisch beschrieben und die verschleißt so 3 Ehemänner hintereinander und fängt dann eben auch eine Affäre an mit einem dieser portugiesischen Künstler, der dann, und da kippen wir wieder in ein Klischee, der dann so das... ihre animalische Seite auch zum Vorschein bringt. Also wird auch an einer Stelle mit einer Wildkatze verglichen. Und kurz darauf taucht er dann eben mit dieser etwas älteren Mutter, die so sehr aristokratisch und verklärt ist, irgendwie auf. Und sie ist dann so zerbissen und zerwühlt und hat ihre animalische Seite entdeckt. Also so ist es. Es stellt Geschlechterrollen, obwohl es ja von einem Erzähler ausgeht, der sich seiner Männlichkeit überhaupt nicht sicher ist, stellt das Geschlechterrollen eigentlich gar nicht in Frage. Also es gibt eben trotzdem weiter die Machos. Mhm.
Ich musste, als du mir von dem Buch erzählt hast, also ich habe es nicht gelesen, wir stellen das hier gerade ganz authentisch dar, das Buch, das ich vorstelle, hat auch Ansgar nicht gelesen, wir erzählen uns gerade, während ihr zuhört, praktisch die Bücher. Und ich musste total denken an einen Artikel, der in der Zeit erschienen ist, von einem Autor, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß. Das war kurz nach der Silvesternacht in Köln. Oh. Und da wurde er gefragt von seiner Redakteurin, ob er dazu einen Text schreiben könnte und hatte natürlich auch berechtigte Zweifel, was er jetzt dazu sagen soll. Und da, ich will jetzt gar nicht näher auf den Artikel eingehen, was er aber da... unter anderem zitiert, waren Berichte aus der Presse, wo sich und zum Beispiel auch Nachrichtensprecherinnen drüber lustig gemacht haben, dass junge Männer erzählt haben, dass sie Händchen gehalten haben mit ihrer Freundin, während die halt sexuell belästigt wurden und dass diese Nachrichten, ja, SprecherInnen, sich halt öffentlich drüber lustig gemacht haben, dass sie nichts gemacht haben, sondern vielmehr zur Schau gestellt haben, die Ratlosigkeit dieser jungen Männer, die gesagt haben, warum haben die meine Freundin angefasst, ich habe doch ihre Hand gehalten, die müssen es doch gesehen haben. Und da musste ich irgendwie dran denken, als du mir jetzt von dem Buch erzählt hast und von den schwachen, bleichen Männern, die irgendwie so... ja, markiert sind als was, wo der Begriff Männlichkeit drumherum niemals eine Rolle spielen würde.
Und also in der Literaturgeschichte quasi, wenn man sich so die großen Familienromane zum Beispiel um 1900 rum anguckt, sind solche, also bei Thomas Mann zum Beispiel, um mal die ganz großen Namen hier zu droppen, es ist Buchmesse, es ist Name-Dropping-Zeit. kommen auch solche Figuren vor, zum Beispiel in den Buddenbrooks, die dann immer weniger, also die Buddenbrooks sind eine Kaufmannsfamilie, die am Anfang sehr reich ist und am Ende sehr arm, um mal zu spoilern. Und die die Degeneration, wie man das damals noch nannte. Diese Familie geht auch damit einher, dass die Männer dieser Familie immer blasser werden, kränklicher, weniger männlich und immer künstlerischer, interessanterweise. Mhm. Aber also so, das ist ein Motiv, was schon relativ alt ist, dass man eben quasi den kulturellen Zerfall von Familien oder in dem Fall, ich weiß nicht, vielleicht in dem Fall, den du zitiert hast, vielleicht sogar von, weiß nicht, unserer westlichen europäischen Kultur oder sowas. Ich weiß nicht, was da zugrunde liegt. Aber dass man das immer daran erkennen kann, dass die Männlichkeit quasi verschwindet.
Ja, und um vielleicht mal so ein bisschen von dieser kulturellen Schiene wegzukommen, ist ja, dass dieses ja bleich und dünn und bla bla hängt ja oft, oder man denkt zumindest oft daran, wir haben ja in der letzten Live-Folge haben wir über Inserts geredet, und das sind ja zum Beispiel auch junge Männer, die überwiegend zu Hause am Laptop ihre freie Zeit verbringen. Und da passt es ja mit rein. Und dass man auf der anderen Seite, wenn man jetzt an so ein klassisches Rollenbild denkt, denkt man an Leute, die viel Holzfäller, die viel draußen sind und die dadurch ja schon mal überhaupt gar nicht diese Eigenschaften haben, oder?
Und das sind ja dann auch oft Figuren, die in unserem, also die zumindest in meinem Leben selten vorkommen. Also in meinem Leben kommen selten Holzfäller vor.
Oder du weißt es einfach oder, nicht.
Bist du heimlich Holzfäller? Ist das der Abend, in dem du öffentlich dich dazu bekennst, dass du eigentlich Holzfäller bist im Herzen?
Wir waren mal auf einer Klassenfahrt mit meinem Institut, und da hatten wir so einen Keller in diesem Ferienhaus, und da konnte man Holz hacken. Und es war extrem befriedigend. Ich habe ganz viel Holz gehackt an dem Wochenende. Es gab auch nichts zu tun, es war in Brandenburg.
Der Holzfäller der Herzen ist ein Romantitel, den ihr gerne verwenden könnt. Das ist unser Service an euch. Ja. Und wenn ich so auf die Zeit gucke, vielleicht geben wir nochmal den zweiten Roman eine Chance und fassen dann am Ende vielleicht nochmal zusammen,
ja,
was das jetzt mit den, ob das was miteinander zu tun hat oder nicht. Weiß ich selber noch nicht. Das ist spannend.
Ich will Christian Baron sagen, er ist aber ein deutschsprachiger Autor, darum sage ich Christian Baron, ein Mann seiner Klasse, habe ich euch mitgebracht. Ich wusste schon, als ich mit Ansgar besprochen habe, dass es eine schlechte Idee ist, mit ihm eine Literaturfolge zu machen, weil er im Master was mit Germanistik studiert und ich nicht, und dass darum jetzt meine Zusammenfassung dieses Buches etwas dünner ausfällt, eher so wie, glaube ich, wie deine Zusammenfassung von den Buddenbrooks. Es ist ein autobiografisch angehauchter, es ist ein sehr stark autobiografischer Roman. Es handelt von seiner frühen Kindheit. Das Buch bewegt sich so ungefähr bis er 14 ist. Er ist aufgewachsen in einer klassischen, wie man sagt, Arbeiterfamilie. Sein Vater Möbelpacker, seine Mutter war zu Hause. Er hat einen Bruder und zwei jüngere Schwestern. Und der Vater hat die Familie misshandelt, also die Mutter geschlagen, ihn geschlagen und seinen Bruder. Und außerdem war der Vater Alkoholiker. Und das Buch erzählt im Grunde die Geschichte nach und was er mit seinem, der Fokus liegt natürlich stark auf dem Vater, was er da erlebt hat und wie er es praktisch dann zu heute geschafft hat, ja, jetzt heute als Journalist zu arbeiten. Und ich habe so ein bisschen, ich habe so zwei Stellen rausgesucht, weil sich das Buch sehr wenig konkret zum Topos Männlichkeit äußert. Es gab jedoch ein paar Sachen, die da so aufgefallen sind, zum Beispiel direkt hier auf der zweiten Seite, wo es dann schon um den Vater ging. Wenn ihn ausnahmsweise die Zuneigung zu seinen Söhnen übermannte, dann nannte er mich und meinen Bruder Benny meine Gutsten. Den sprachlichen Fehler und den daraus sich ergebenden Witz erkannten wir schon damals, und ohne es als Kinder wirklich begreifen zu können, fühlten wir uns mit diesem ironischen Bekenntnis des Vaters wohler, als wenn er uns in Frauensprache bezärtelt hätte. Und es gibt dann auch später Beschreibungen, wo er alte Kindheitsfotos findet und zum Beispiel auf einem Foto posiert und so tut, als wäre er Alkoholiker. Also sich dann mit einer leeren Bierflasche seines Vaters so auf der Couch regelt und so einen Tanktop anhat und ganz lang die Luft angehalten hat, damit sein Kopf ganz rot ist. Und so zieht sich auch durch diesen Roman sehr krass das Nacheifern nach dem Vater, gleichzeitig dieses Abarbeiten an dieser Figur, dadurch, dass sie halt in so vielen Dingen offensichtlich kein gutes Vorbild ist, gleichzeitig er aber so doll nach einem Vorbild sich sehnt. In einer Szene nimmt der Vater ihn mit zur Arbeit mit den anderen Möbelpackern und er ist halt wahnsinnig stolz darauf, dass er dann auch, während die alle schon Bier trinken mittags, dass er dann eine Cola dabei trinken darf und dass sie ihn behandeln halt als Teil der Gruppe und als wäre er mit dabei. Ich hatte hier noch eine zweite Stelle. Genau, da ist, sitzt der Vater zu Hause auf der Couch und hat ein blaues Auge. Warum er um sein rechtes Auge denn so blau sei, fragte ich ihn irgendwann. Als hätte er nur darauf gewartet, antwortete mein Vater, hab mich geprügelt, machen wir Männer manchmal. Warum machen wir Männer das manchmal, fragte ich. Dein alter Herr wird sich doch wohl noch prügeln dürfen, sagte er. Man müsse nur darauf achten, in der Öffentlichkeit keine Frauen zu schlagen, so etwas machten wir Männer nämlich nicht. Aber sich für eine Frau mit einem Mann zu schlagen, das sei Ehrensache. Und ich glaube, von diesen so kleineren Stellen findet man doch immer wieder welche in dem Buch. Ich fand da jetzt, ich glaube, es klingt zu negativ, wenn ich sage, ich fand diese Stellen wenig überraschend, weil das ja schon das ist, was man, was vielleicht so direkt in den Kopf kommt, wenn man sich ein klassisches Männerbild vorstellt. Also dieses niemals eine Frau schlagen, sich
in der Öffentlichkeit
krass. Naja, dass der Vater diese Eingrenzung macht, liegt auf der Hand.
Ja.
Aber halt auch, dass es sich für eine Frau sich zu schlagen, dass es ehrenhaft ist und dass hier auch halt der klare Fokus darauf liegt, sich für eine Frau zu schlagen, nicht für irgendjemanden. Ich will nicht sagen, dass das besser macht, aber trotzdem sagt es ja auch was. Und so ist der Roman irgendwie. Ich fand ihn rund, ich fand ihn nicht immer besonders gut geschrieben. Ich glaube, ich hatte noch so ein bisschen diese Relotius-Krankheit da drin, weil er auch, auch viele Lieder drin vorkommt und auch die Lieder immer unfassbar gut passen zur Situation. Also, dass dann er mit der weinenden Mutter in der Küche sitzt und dann läuft Don't Worry, Be Happy. Und das wirkt dann doch ein bisschen gestellt dafür, dass es halt ja, sehr nah an der eigenen Biografie sein soll.
Aber wie, also kommt er denn da raus aus diesem Nacheifern nach diesem Männlichkeitsbild, was ja offensichtlich zu viel Gewalt auch führt, also sowohl, du hast gesagt, in der Familie als auch dann eben außerhalb? Hm? Wird da irgendwie beschrieben, dass er da rauskommt oder wie man sich davon abgrenzen kann?
Er setzt einen ziemlich großen Fokus darauf, dass er es schafft, sich über Wissen nicht direkt davon abzugrenzen, aber dass die Abgrenzung schon sein Umfeld für ihn übernimmt. Also dass dann praktisch sein Bruder zum Beispiel zu ihm sagt, ja, du hältst dich ja für was Besseres. Oder seine Tante sagt, du hast ja jetzt so schwache Hände, du kannst mir gar nicht im Haushalt helfen, weil du nur noch Schulbücher den ganzen Tag hältst. Also er ist der Einzige aus der Familie, der dann studiert, also Abitur macht, studiert und dann halt, ja, ist dann halt durch Wissen irgendwie schafft, sein Leben eine andere Wendung zu geben. Und dadurch passiert es eher als fließender Prozess, dass es sein Umfeld fast akzeptiert, dass er jetzt nicht Möbelpacker wird, ihn aber gleichzeitig auch damit aufzieht.
Und jetzt heißt der Roman ja ein Mann seiner Klasse. Und du hast gesagt, er ist dann der Einzige, der studieren, oder der Erste in seiner Familie zumindest, der Abitur macht und studiert und dann auch sich von diesem Männlichkeitsbild wegbewegt. Hängt das irgendwie zusammen?
Also ich musste bei dem Buch, es taucht schon sehr viel auf, was es mit dieser Familie macht, dass sie angewiesen sind auf das Sozialamt, wie die Nachbarn sie anschauen, wie die anderen Kinder ihn anschauen in der Schule. Und auch wie sehr er von seinem Umfeld und von seiner Familie auch verabscheut wird dafür, dass er sich dieses Privileg in Anführungsstrichen rausnimmt, zur Schule zu gehen und für die Schule zu lernen und gut auch in der Schule zu sein. Und da sieht man, also dieses Klassending ist schon sehr groß und auch nochmal deutlich größer als das Männlichkeitsthema in dem Roman. Mhm. Und ich fand, glaube ich, hier ganz spannend, dass man, also jetzt zum Beispiel bei der Szene mit den Möbelpackern, die ich erzählt habe, dass man so sehr sieht, oder zumindest hatte ich die Theorie, dass so eine Vorbildfunktion über den Vater und über den Beruf des Vaters da so extrem ist, weil es halt so ein extrem greifbarer Beruf ist. Wäre jetzt der Vater, keine Ahnung, würde der was mit Finanzen machen oder so, dann wäre es vielleicht schwieriger, das dann als Bezugsperson zu nehmen oder das auch als Wunsch zu haben. Wohingegen halt hier man ein sehr klar definiertes Leben hat und auch schon ein Leben, das fast vordefiniert ist, dadurch, dass seine Familie davon ausgeht, dass die Kinder nach der 9. Klasse die Schule abbrechen und in einen ähnlichen Beruf gehen.
Hm. Ja, wenn wir das mal irgendwie auf uns mehr persönlich beziehen. Hm. Ich hätte zum Beispiel, mein Vater ist Ingenieur, ich hätte gar keine Vorstellung, was er macht. Ich habe, glaube ich, nachdem ich schon ausgezogen war, da war ich so 20, habe ich ihn dann mal gefragt, was er denn eigentlich, also nicht einfach nur so, was er macht, weil dann kommt so die allgemeine Antwort, ja, er ist halt Ingenieur quasi, aber was er denn, also was denn passiert, wenn er ins Büro kommt, was ist das denn, was passiert da, was macht er da? Und ich hatte eigentlich keine Vorstellung und das ist mir dann auch aufgefallen, das hat mich als Kind auch nie so näher interessiert eigentlich. Mhm. Und da siehst du dann quasi einen Unterschied zu greifbaren Berufen oder was meinst du?
Mein Vater war ja oder ist bei der Polizei und da hatte ich schon auch immer ein Interesse für und da war auch oft so, dass er natürlich Geschichten von der Arbeit erzählt hat und dass dadurch auch allgemein so das Thema Gerechtigkeit und für andere Schützen schon ein großes Thema bei uns war und es natürlich auch eine gewisse Verschränkung mit diesem Beruf gab. Also es gab zum Beispiel, das darf ich nicht öffentlich sagen, darum sage ich jetzt, dass es nicht passiert. Wir waren nicht an einem Kindergeburtstag von mir bei ihm auf der Arbeit und wir durften uns nicht SEK-Uniformen anziehen, die uns allen
auf gar keinen Fall
zu groß waren und wahnsinnig schwer waren und auch nicht da mit dieser Polizeiwanne einmal übers Gelände ganz schnell fahren und so. Und dadurch
setzt sie es gerade vor. Das ist eine gute Romanszene eigentlich. Das ist alles fiktiv.
Alles fiktiv. Und darum ja, war dadurch eine viel engere Verschränkung vielleicht auch mit der Arbeit von meinem Vater da.
Okay, verstehe. Und was hat es dann, und da kriegt man dann auch konkretere Männlichkeitsbilder mit über so einen Beruf, meinst du?
Naja, wie gesagt, also Polizei ist ja schon, da arbeiten überwiegend noch Männer. Ich weiß, dass viele Polizisten sich ja auch im besten Fall als Beschützer sehen. Und das sind natürlich auch Werte irgendwie, die man mitkriegt, ja.
Also wenn wir das vergleichen, diese beiden Romane, wenn man einfach zwei Romane vergleicht, die man so mitgebracht hat, ist immer so ein bisschen willkürlich, aber wir machen es jetzt mal trotzdem, dann ist das, was ich mitgebracht habe, ist ja schon tendenziell ein Upper-Class-Setting. Also so, sie können zwar diesen Gutshof nicht bewirtschaften und nicht halten, aber sie können ihn sich erstmal kaufen.
Ja.
So, und leben dann da und haben dann zwar wenig zu essen, weil sie wenig Geld haben, aber trotzdem leben sie eben auf einem fucking Gutshof. Und die Mutter hat auch immer noch so einen Hengst und so.
Ein Hengst.
Kein Witz, es wird tatsächlich so aufgebaut. Es wird immer gesagt, der Hengst ist eigentlich das einzige männliche Wesen in ihrem Leben, was sie länger begleitet, weil alle anderen Ehemänner sind ja dann irgendwann weg. Und dieser portugiesische, was auch schon wieder super problematisch ist, aber dieser portugiesische Künstler, mit dem sie dann eine Affäre anfängt und ihn auch heiratet, ist der einzige Mann, der an den Hengst dran reichen kann.
An Flauschigkeit oder?
Sicher, an Haupthaar. An Haupthaar. Und also so, das sind dann, aber worauf ich hinaus will, also dass hier sind diese, also diese ganzen schwächlichen Jungs wachsen ja auch auf in so einem eher Wohlstandssetting. Und genau, die einzige Männlichkeit, die quasi noch übrig ist mit diesem Möchtegern-Patriarchen von diesem Stiefvater, verschwindet dann und dann gehen alle völlig crazy quasi. Und haben eben so ein Vorbild auch, also es gibt auch kein positives Männervorbild, kein positives älteres Männervorbild. Hier in Ein Mann seiner Klasse bei dir scheint das ja noch viel präsenter zu sein, dass es tatsächlich zwar auch jetzt keine positiven Männlichkeitsvorbilder gibt, aber dass trotzdem Männlichkeit so ein Riesending ist. Ja. Also ist es quasi dann vielleicht doch so eine Luxuserscheinung, dass man sich so zurücklehnen kann und sagen, ich bin jetzt hier der zarte, androgyne, kränkliche Junge?
Finde ich erstmal eine ganz geile These.
Ja. Ich frage für einen Freund, by the way.
Ja, so funktioniert ja leider unser Podcast nicht, dass wir so eine These haben, dann reiten wir die durch und die funktioniert super und man kann die auf alles anwenden. Darum würde ich jetzt mal gegenhalten, dass man vielleicht auch, wenn man Möbelpacker ist, im besten Fall versuchen könnte, darüber nachzudenken, wie man andere Menschen behandelt oder wie das eigene Männlichkeitsbild ist. Aber das kommt jetzt natürlich auch wieder aus einer Position von jemandem, der gerade studiert. Darum finde ich es extrem schwer, das zu beantworten, weil es ja dann, so oder so hättest dann ja doch immer zwangsläufig so ein von oben herab. Also entweder nee, machen, kümmern sie sich nicht drum, oder ja, können sie doch, müssen sich halt nur anstrengen.
Ja, stimmt. Also es ist natürlich jetzt, wir können jetzt nicht so von unserer Kanzel runter sagen, hier so diese Möbelpacker müssen sich nur mehr anstrengen. Das geht natürlich auf keinen Fall. Und das war auch so ein bisschen die Gefahr, auf die ich auch hinaus will eigentlich, also von welcher Position wir eigentlich gerade auch uns, also so in unserem Podcast immer reden, wenn wir dann sagen, so ja, man muss irgendwie Rücksicht nehmen und man muss, also so, ob das jetzt alles so eine, ob das alles extrem aus unserer Blase und auf unserer Uni, aus unserem Uni-Umfeld und sowas kommt, wo auch die Sprache herkommt, die wir immer verwenden, wenn wir toxische Männlichkeit und Privilegien und diese ganzen Begriffe verwenden, während es eben, wie man in dem Roman, der ja sehr autobiografisch ist, nachlesen kann, teilweise noch ganz andere Zustände gibt quasi.
Ja. Stimmt.
Okay. Und jetzt die Frage, was... Also haben wir denn aus diesen beiden Büchern irgendwas mitgenommen oder was ist eigentlich hier die Funktion, die wir uns erhoffen von Literatur, wenn wir mal wieder uns in Erinnerung rufen, dass wir die Buchmesse ersetzen? Ja. Was ist eigentlich jetzt, also haben wir irgendwas daraus gewonnen, dass wir diese beiden Bücher gelesen haben?
Ich habe daraus gewonnen, dass ich vielleicht noch mal mehr diese Art von, ich will es jetzt nicht Klarheit nennen, aber ich glaube, das, was du gerade formuliert hast, dass einem wirklich noch mal krass ins Gesicht geschlagen wird, was es für Lebensrealitäten einfach gibt. Und das ist nun mal, wenn man in anderen Umständen aufwächst, als wir jetzt aufgewachsen sind, dass es auch natürlich ein Einfluss darauf haben kann, wie man Männlichkeit sieht oder allein schon, wie man eine Vorbildfunktion bei anderen Menschen bewertet oder was man davon für sich erwartet. Und das finde ich schon mal gut an dem Buch.
Also ich habe bei dem Roman, den ich gelesen habe, ist mir nochmal sehr bewusst geworden, gerade weil es auch eben diese wiederkehrenden Beschreibungen gibt, in denen diese Männlichkeit und dieser südländische Typ, wie es dann irgendwie mehr oder weniger immer genannt wird, verknüpft wird, ist mir nochmal sehr bewusst geworden, was ja schon öfter, wie wir gesagt haben, durch die Presse gegeistert ist, aber dass eben so Männlichkeitsvorstellungen sich auch sehr schnell verbinden mit so Vorstellungen von so kulturellen Unterschieden. Und also wenn man jetzt, ich tänzele gerade die ganze Zeit um das Wort Rassismus rum, weil das vielleicht kein Vorwurf ist, den ich so ganz einfach machen will, aber das hat sich bei mir dann doch beim Lesen aufgedrängt. Also warum wird jetzt auch immer wieder nochmal betont, dass also auch, dass er maskulin lacht und dass er maskulin geht und dass er maskulin alles macht, so, weil er eben irgendwie so ein Macho ist, dass das ja doch noch einfach auch große Schnittmengen gibt mit rassistischen Vorstellungen, wenn man sich so, wenn man irgendwie so eine andere Kultur beschreiben will und irgendwie vielleicht auch so als komisch oder anders oder besonders in dem Fall ja auch auf eine sexuelle Art attraktiv beschreiben will, dass man dann eben oft in so ganz üble Stereotypen auch von Männern und auch von Frauen, das haben wir ja gar nicht beachtet, aber eben auch von Männern verfällt, die dann irgendwie plötzlich besonders muskulös sind, besonders gefährlich, besonders animalisch, besonders dominant oder so.
Ja, und daraus kann man ja jetzt, um vielleicht zu unserem konkreten Thema nochmal zurückzukommen, vielleicht schon so ein bisschen die Lehre ziehen, dass es ja nun mal gerade eher verlangt wird, wenn man jetzt Figuren darstellt, die zum Beispiel extrem toxisch männlich sind, dass erwartet wird, dass es eine konkrete Auseinandersetzung damit gibt und dass nicht mehr nur das Spiegeln schon völlig ausreicht, dass man sich einfach eine Figur nimmt, die ist ganz furchtbar toxisch, wirft die den Lesenden hin und dann lässt man die so machen und muss sich überhaupt nicht drüber Gedanken machen, was es vielleicht für eine Wirkung haben könnte. Und ja. Und es gab bei dem Buch schon auch ein paar Szenen, die ich drüber fand. Also es gab allein 3 Szenen, wo einer schwangeren Frau in den Bauch getreten wird. Und da habe ich auch zwischendurch überlegt, ob ich das noch wirklich weiterlesen will. Also wofür jetzt dieses sehr grafische Beschreiben, welchen Sinn das überhaupt noch erfüllt.
Also du meinst, ob das tatsächlich dir noch was mehr vermittelt oder nur noch die Schockwirkung hat? Oder was hat dich
gestört? Ja genau, weil einmal ist ja ein Schocker, okay, ja. Aber dann ab 3-mal verstehe ich es dann halt nicht mehr.
Okay, dann ist nur noch so ein Gewalt, so eine Gewaltgeilheit.
Ja.
Okay. Gut, ich glaube, wir haben mehr Fragen aufgeworfen, als wir beantwortet haben. Damit könnten wir unsere Aufnahme zum Beispiel jetzt beenden und
vielen Dank fürs Zuhören.